Meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Erwähnten Gottes. Es ist eine Gnade, dass wir miteinander im Namen Jesu beisammen sein, seine Gegenwart erspüren, erleben, erfahren dürfen und aus seinem unerschöpflichen Wort der Kraft des Lebens, der Freude und der Wahrheit erblickt und zubereitet werden für die ewige Herrlichkeit, in die wir, wer weiß wie bald, niemand weiß, wer der Erste sein wird, der dort oben einrücken darf, mit Jauchzen und Jubel, dass wir für diesen Augenblick reif und bereit werden. Alles andere ist Nebensache. Ob wir reich oder arm sind, Schweizer oder Deutsche oder Russen oder Chinesen, das spielt keine Rolle. Aber dass wir fertig sind und uns freuen auf das Wiedersehen mit dem, der uns geliebt hat und den wir im Geiste durchgeschaut, angebetet haben, bewegten Herzen, das ist das Wichtige. Nun möchte ich heute früh ein Thema betrachten, und das wir äußerlich gesehen alle gut kennen. Die drei Verlorenen in Lukas 15. In ihrer inneren Beziehung zueinander und in ihrer Synopsis, das heißt in ihrer Zusammenschau, was das bedeutet, über das Wesen der Verlorenen und über das, was diese einzelnen Verlorenen zu tun haben, um das Ziel der Ehrlichkeit zu erlangen. Wer sind denn die drei Verlorenen in Lukas 15? Erstens, der Verlorene. Wer ist der erste Verlorene in Lukas 15? Jawohl, der verlorene Sohn. Zweitens, wer ist das zweite Verlorene in Lukas 15? Richtig ausgezeichnet. Darauf kommen wir heute wieder zu sprechen. Das verlorene Schaf. Drittens, jawohl, der verlorene Groschen. Sohn, das Mensch. Schaf ist ein Tier. Und ein Groschen oder ein Denar ist ein Metallstück, ein Geldstück. Sind alle drei verloren. Und siehe da, sie werden alle drei gefunden. Und das einmal in seinem Zusammenhang, in seiner Zusammengehörigkeit, in der Zusammenschau Gottes zu sehen, das weitet unseren Blick und vertieft unsere Schau in ungemeinem Maße. Ihr werdet es gleich verstehen. Ich glaube, ich brauche Lukas 15 nicht vorzulesen, es ist uns allen bekannt. Oder soll ich doch mal vorlesen, ein paar Verse? Was meint ihr? Walter, was meinst du? Sollst du mal vorlesen? Also gut, Lukas 15, 4 bis 32, das sind 3 Minuten. Da, dann können wir die wunderbaren Beziehungen zueinander anders erfassen. Es ist ja für euch alle nur ein Erinnern, denn wir kennen diese Geschichte und trotzdem lese ich sie noch einmal vor. Denn wir können die biblischen Berichte und überhaupt die Bibel als solche nicht oft genug lesen. Die gibt es, glaube ich, beim 9. oder 10. Mal gründlich und vorne gesehen, die dürfte lesen. Jedes Wort, jedes Kapitel. Aber es gibt Leute, die haben sie 20, 50, 100 Mal gelesen. Gibt es. Es gibt Leute, die kennen sie fast ganz auswendig. Es gibt viele Menschen, die kennen das Neue Testament vom ersten bis zum letzten Wort auswendig. Früher hat es das gegeben. Manche schweizerischen Professoren, die haben das verlangt von ihren Theologie zu kennen, dieses kleine Büchlein des Neuen Testamentes auswendig zu können. Jawohl. Also, ich lese die Geschichte noch einmal vor, hören wir mit dem Herzen. Lukas 15, 4 bis 32. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt sich die 99 in der Wüste und geht den Verlorenen nach, bis er es findet. Das ist seine Geduld alles, die er findet. Und wenn er es gefunden hat, lässt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er es nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder,
der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht glauben zu bedürfen. Sind dann als sinngemäß in der Bibel. Und wer der eine Sünder ist, werden wir heute wieder erleben. Aber es gibt hier eine Antwort, der eine Sünder bist du, bin ich. Wer das erkannt hat, dem weitet sich die Schau. Dem geht das Herz, der Geist, der Sinn weit aus. Und er sieht hinein bis in das Vollmaß der Gedanken und des Gottes. Das bedachten wir heute Tag. Und wieder haben wir das Thema, wer ist der verlorene Sohn nach der Christ? Wir werden staunen, was die Christ zu antworten gibt. Dinge, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe, obwohl ich sie so viel mal gelesen habe und darüber gesprochen habe und so weiter. Aber ich lese schnell fertig, zu Ende, diesen Abschnitt, durch Freude im Himmel über einen Sünder der Buße tut. Jetzt geht's weiter. Welches Weib, das 8, das 10 Drachmen hat, heute sagt man, ja, es lebt da. 10 Drachmen. Gut, habe ich das jetzt Groschen. Das ist Silbermünze. Das ist mehr als ein Groschen. Als 10 Rappen oder 10 Pfennig. Sündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert. Wisst ihr, wo die Frauen diese Drachmen trugen? Sie trugen sie an ihrem Kopfputz als Gehänge und waren ein Zeichen ihrer Jungfrauschaft. Und wenn sie bei der Heirat auch nur eine verloren hatten, eine Drachme, so war das eine Schande für ein Weib. Das heißt, meine Jungfrauschaft ist nicht mehr unversehrt und so weiter. Und deshalb hat sie so einen großen Wert gelegt, dass die eine Drachme, die da runtergefallen ist, im Dreck, dass sie wieder findet. Und daher auch die große Freude. Sonst müsste man sagen, wegen einem Groschen oder wegen 20 Rappen kann man doch so kein Theater machen. Das wäre ja gar nicht zu begreifen. Aber wenn man das weiß, ja, der verdient das alles eine viel tiefere Heilschau und ein Einblick in die Gedanken Gottes. Also ein Weib verliert eine Drachme, dass die sie an ihrem heiligen Kopfschmuck trug, verliert sie. Was macht sie? Sie holt ein Licht, kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Leuchtet in jeden Strickwinkel hinein, denn da waren ja Räume, wo auch Tiere waren, festgetretener Boden und so weiter. Da war ja nicht so passend wie hier. Ich lese weiter. Und wenn sie sie gefunden hat, Drachme, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, Freue euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ich freue vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße. Jetzt kommt die dritte Geschichte, jetzt haben wir gehabt das Tier und das Metall, und jetzt kommt der Mensch, die Krone der Schöpfung. Es war ein gewisser Mensch, hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Zufällig, oder gehört, und auf den ich Anspruch und Recht habe. Und er teilte ihnen die Habe, die Jüngeren, die Hälfte und der Welt von der Hälfte. Obwohl der Ältere, der hat dann noch gewisse Vorrechte. Da kommen wir nachher dran. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und vergeudete sein Vermögen, indem er einen ausschweifenden Lebenswandel führte und indem er ausschweifend lebte. Als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes und schickte ihn, auf seine Äcker, um Schweine zu hüten. Was das für einen Israeliten bedeutet, Schweine hüten, das ist nicht zu sagen. Das kann nur der verstehen, der weiß, was das Schweinefleisch für eine Rolle spielt. Nämlich eine äußerst üble. Es gibt kein Fleisch, das den menschlichen Körper so inadäquat, das heißt so unpassend, so schädlich ist, wie das Schweinefleisch. Aber ich will euch jetzt nicht euren Appetit an eurer Blutwürsten Leberwurst verderben. Aber ich sage das, weil es eine Wahrheit ist, eine biologische Wahrheit und eine göttliche Wahrheit. Schweine hat er gehütet. Einen Treibertruck der Säue ist er geraten, der ehemals reiche Jüngling, der viele Freunde hatte. Und auf die Notfahrer sind sie alle abgehauen. Alle, seine Freunde. Solange er Geld hatte, ja, da war er der Freund. Aber dann war er allein und endete am Treibergeruch der Feuer. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Johannisbrot. Die Gräber, das sind diese langen Schoten, die ihr auch kennt in der Schweiz, das sogenannte Johannisbrot, nennen wir es in Deutschland. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Gräbern, die Schweine fraßen. Niemand gab sie ihm. Da ist mal Schweinefutter gekommen. Als er aber zu sich selbst kam, jetzt kommt er zu sich selbst, vorher war er in einem Rausch des Stilfes, des Genusses, der Welt. Jetzt kommt er zu sich selbst. Ehe wir zu Jesus kommen, müssen wir einmal zu uns selber kommen. Als er zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme unverhungert. Und nun fasst er einen Entschluss. Er fasst einen Entschluss. Und das Wunderbare, er führt diesen Entschluss auch sofort aus. Wir haben auch für alle Entschlüsse gefasst. Bis zu Weihnachten oder letzten Januar, letzten Jahr oder beim nächsten Geburtstag fange ich ein neues Leben an. Da wird nicht mehr geraucht und nicht mehr geflucht und keine Kriminalromane mehr gelesen, nicht mehr ins Kino gegangen, nicht mehr die Frau geschickt, nicht mehr die Kinder geprügelt, nicht mehr den Eltern ungehorsam und so weiter. Wir haben alle schon Entschlüsse gefasst. Und sind zerbrochen und haben nicht die Kraft, die Entschlüsse auszuführen. Aber hier ist es anders. Hör. Und er kam also in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen. Und jetzt macht er sich einen wunderbaren, frommen und demütigen Spruch aus in seinem Herzen und lernt dann auswendig, wie er den Vater begegnen will. Ich habe gesündigt. Vater, ich habe gesündigt. Das sind die drei schwersten Worte der Sünde. Ich habe gesündigt. Der dies sprechen kann, dies im Herzen, das ist der Rettung in der Heilung des Heiligen. Und wer ihn nicht sprechen kann, der steckt noch drin in seinen Verfinsterungen und Gebundenheiten, in seinem Charakterismus und findet kein Ziel. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt, ich habe dich nicht blamiert vor der unsichtbaren Welt der Engel und Dämonen, das sind die Himmel, und vor dir selbst. Deinem Thron. Ich bin nicht mehr würdig, ja all meine Menschenwürde, meine Todesstellung, verloren, zerpresst, verdeutet. Ich bin nicht mehr würdig. Dennoch sagt, ich bin würdig. Und als Ehrenmann, in eine Ehrenfrau. Dem kann ich geholfen werden. Denn Jesus nimmt nur eine Gruppe von Menschen an. Jesus nimmt nur Sünder an. Und wenn ich den Mut habe, mich zum Sünder machen zu lassen, der erfährt die innerste, lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Nicht, vorläufig nicht. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einer deiner geringsten Tagelöhner, deine geringsten Sklaven. Du bereit, dein geringster Sklave, der aller untersten Gruppe zu gehören. Aber Sohn, aus, bin ich nicht mehr würdig. Ich muss darauf verzichten. Ich habe es nicht vergeudet. Die Sohn ist würdig. Und er machte sich auf. Erst machte er, ich will mich aufmachen, und dann heißt es, und er machte sich auf. Und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater. Sie müssen verstehen, dass damals zwischen großen Dörfer oder Bauernhöfe oder Güter, dass da ein großer Hauptweg führte. Und der Vater hat gewusst, diesen Weg ist er weggegangen, hört in die Ferne. Und auf diesem Weg wird er zurückhören. Und da saß er oben auf seinem Teller und schaute hinaus. Und nicht der Sohn, der jüngste Sohn, den er liebte. Und gleich er ihm keine Liebespakete und Lebensmittel schickte, an den Gräberdruck der Feuer. Das hat er nicht gemacht. Aber er hat auf ihn gewartet mit brennendem Herzen. Sagte er, da muss er herkommen. Und eines Tages aber, wir seien der Vater von Ferne und steht auf und geht über den Weg. Ach, es kommt eine der ergreifendsten Geschichten unserer Bibel. Als er ihn von noch Ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und eilte hin, er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn vielmal. Er küsste ihn, er hat ihn nicht gescholten, er hat ihn nicht gestraft, geschmäht, verachtet, geflogen. Er hat ihn geküsst, vielmal. Das Wort kann auch heißen, tief oder zärtlich, liebevoll. Er küsste ihn sehr, der Sohn aber sprach. Und jetzt fängt er an, sein Spruch aufzusagen. Aber er wird nicht fertig mit dem Spruch. Der Vater unterbricht ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt Der Vater aber, er kommt gar nicht dazu, diesen Vorschlag zu machen. Und mach mich zum geringsten Schlechtes. Dazu kommt er gar nicht. Der Vater aber sprach zu ihm. Er sagte seinen Knechten, bringet das beste Fleisch her und zieht es ihm an. Das beste Fleisch. Und tut einen Ring, muss eigentlich heißen den Ring, den Siegelring, mit dem man Kaufverträge abschließen konnte, den nur der erstgeborene Sohn tragen durfte. Und der erstgeborene Sohn, der hatte das Primat, die Vorrechte, Kaufverträge abzuschließen. Er war der Verträger des Vaters, der Erste. Und das war der Zweite. Der verlorene Sohn war der Zweite, war gar nicht der Erste. Und bringt einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Damit ist das zweite Angebot des Sohnes zunichte gemacht, denn Knechte mussten barfuß gehen. Knechte, Kriegsgefangene, Leute im Gefängnis, im Zuchthaus und im Schulturm durften keine Fußbekleidung tragen, mussten barfuß gehen. Und nur die Freien, die frei waren, die hatten Sandalen an den Füßen. Und nun sagt der Vater, bringt die Sandalen, denn er kam barfuß. Das heißt, du bist jetzt ein freier Mann, du bist kein Sklave mehr. Das ist die Antwort auf das, was der Sohn vorhatte. War nicht zum Gerichten deiner Knechte. Da hätte er sein Leben lang barfuß stehen müssen. Nein, der Vater saß Sandalen an die Füße. Das ist das Zeichen der Freiheit und der Vollmacht und des Sieges über die Sünde. Geistlich gesprochen. Wir kommen nachher dran oder heute Nachmittag. Weiter. Und bringe das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Evangelium, Freudenbotschaft. Essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot. Das heißt, nicht danach im Grafen war beerdigt. Er war tot in Sünden. So sind alle Menschen, die Jesus im Herzen haben, die gerettet sind, die tot in Sünden. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und man hört es ja auch. Wann hört die Freude auf? Wann hört die Freude auf, Bruder und Schwester, wenn du oben deinen Heiland schaust und die Tränen der Freude von ihm umarmt wirst und eingehst wirst, wenn das goldene Ufer und leuchtet der Tag erwacht, da fängt die Freude an. Und wann hört er auf? Nee! Denn die Freude ist das Wesen Gottes, so wie die Liebe das Wesen Gottes ist, so wie die Liebe. Und Gott ist ein Vater der Herrlichkeit und der Freude und des Jauchzens und des Jubels. Und die Freude und die Liebe hören nimmer auf, weil Gott niemals aufhört. Die hören nimmer auf. Gericht und Strafe, die hören mal auf, aber die Freude nie. Brüder, das ist Evangelium! Lasst euch dieses Evangelium von niemand nehmen und rauben. Und sie fingen an, Freude zu sein. Jetzt kommt eine ganz traurige Tatsache. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde. Und als er kam und sich im Hause näherte, hörte er Musik und Reigentanz. Mädchen, die Mächte, die haben dort einen Reigen aufgeführt. Musik wurde gespielt. Hört er zu einem Freudenfest. Und er rief einen der Mächte, was ist denn da los? Was steht da vor? Was soll das bedeuten? Oder was das wäre? Der aber sprach, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat auf dem Mächte Kalb geschlachtet. Das wird nur aufgehoben, wurde für den höchsten Gast, für den deutschen Ehrengast, für bei ganz besonderen Ausnahmen. Da wurde immer ein Kalb bereit gehalten, ein gemästetes Kalb. Und das hat er jetzt geschlachtet, für den Lump! Weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Ja, der älteste Sohn ging völlig und wollte nicht hineingehen. Wollte nicht hinein. Weil, dann war es nicht mit. Sein Vater aber ging hinaus und drang ihn, hat ihn gebeten mit flehenden Worten, komm doch rein, guck, dein Bruder ist wieder da, er ist heimgekehrt, komm doch und freu dich mit uns. Das war die Sünde des älteren Sohnes, dass er sich nicht freuen konnte. Das ist die Sünde der Gläubigen, dass sie sich nicht freuen können, wenn irgendwo eine Erweckung ausbricht, außerhalb ihrer Bewegung. Wenn sie hören von irgendetwas, was der Herr tut, und sie können sich nicht freuen, sagen, ja, aber wir haben die rechte Erkenntnis. Sieh da, das ist die Sünde, die pharisäische Sünde der Gläubigen. Dass sie sich nicht freuen können. Die Freude ist kein Vorrecht für uns, das ist ein göttliches Gebot. Ich habe sie geboten, dass du mit großen Freuden seiest, hat Gott dem Josua gesagt. Und dem Kaleb. Josua ist die auf Jesus und Kaleb ist die Kindstätte Gemeinde. Josua ist Jehoshua Jesus und Kaleb heißt wie ein Herz, wie ein Kind. Wir aber haben Christus gesehen. Josua und Kaleb. Ja, die beiden. Jesus und seine Gemeinde. Und sie haben das Gebot göttlicher Freude, meine Lieben. Das sage ich schwermütig. Wenn du in deiner Schwermut bleibst und nicht dein Herz in deine Schwermut und deine Sorgen und Ängste und du selbst ganz den Herrn siehst und dich vom Teufel in den Schwermutsgeist lossagen, dann sündigst du. Denn das Freuen ist ein göttliches Gebot. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen, ich lese den Abschnitt schnell fertig. Und er wollte also nicht hineingehen und dann ist der Vater hinauszugehen, hat ihn eingedrungen und so weiter. Hier, so viele Jahre diene ich dir, sagt der älteste Sohn. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Habe nie gesündigt. Gibt es auch unter uns solche Pharisäer, die sagen, habe nie gesündigt. Gibt das? Die haben das nicht, die gibt es in allen christlichen Kreisen. Pharisäer, großer Prozentsatz sind Pharisäer. Unerrettete, frontpräsierte Pharisäer. Ich rede jetzt nicht von euch, aber ich rede ganz allgemein von den Kirchen und Gemeinschaften. Und Freikirchen. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und du hast mir niemals, wir haben niemals dein Gebot übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben. Der ist gemäß der Kreis hier, dieser Kerl. Und sagt, ich habe nicht mal ein Böcklein bekommen, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Auf das ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder. Und nein, der hat er nichts mehr zu tun. Dieser dein Sohn, was nicht dafür ein Hass, für eine Ablehnung, für eine Hochmutung, da dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren festgebracht hat. Oh, was für eine Frage. Deine Gabe, dein Vermögen. Und du die Hälfte gegeben hast, das hat er mit Huren durchgebracht. So redet er. Das entspricht der Wahrheit. Und ist doch ein Verbrechen und eine Sünde. Eine vergebene Sünde, jemand vorzuhalten, ist eine größere Sünde, als wenn man selbst der anderen denn vorher halt macht, nie gesündigt ist. Ich weiß, was ich sage. Wehe dem, der eine vergebene Sünde, über die man Buße getan hat, die man gestanden hat vor Gott und Menschen und hat sich davon losgesagt, hat ein neues Leben angefangen. Wenn man sie ausgräbt und wirft sie jemand vor, hält sie jemand vor. Wehe dem. Der sündigt mehr als der andere, der so eine Sünde überhaupt nicht getan hat. Dessen Sünde ist größer als die Sünde dessen, wenn sie vergeben sind, indem man sie dann vorhält. Ich sage das aus tiefen und stärksten Erfahrungen heraus. Ich mache den Intercessor. Ich lese zu Ende. Der seine Habe mit den Huren verschlungen hat, hat ihm das gemästete Kalb geschlachtet, das bereit stand für die ehrenvollsten Gäste. Dem hast du es gegeben, diesem Kerl. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das Meinige ist dein. Es geziemt es sich aber fröhlich zu sein. Das heißt, das ist ein bisschen schwach übersetzt. Eigentlich wäre es eine heilige Pflicht, sich jetzt zu freuen. Und dass er sich nicht freuen konnte und wollte, das war seine Sünde, das ist die Sünde des älteren Sohnes. Und wenn Gott einen Bruder segnet, mehr segnet als uns, und wir freuen uns nicht, sind wir verlorene Leute. Als Paulus Gefangenschaft war, da sind Männer aufgestanden und sagten, so, der ist jetzt erledigt, der Paulus, jetzt kommen wir, jetzt nehmen wir mal. Denn wir in die Gemeinden, in diesem Gott und nehmen das, was der Paulus aufgebaut hat, da gehen wir hin und uns in diesem Gott. Die Schrift verbietet, dass Paulus sagt, ich würde mir ins Ziel gehen, weil ein anderer eine Gemeinde aufgebaut hat, ich gehe hinein und nie da ernten, wo der gesät hat. Ich will nicht auf fremden Grund bauen, sagt Paulus. Das ist heute an der Öffnung. Das heißt, was wir da gefunden haben, wir sehen die frommen Geschwätzen. Meine Freunde, ich will mehr darüber nicht sagen. Es geziemt, sich fröhlich zu sein und sich zu freuen. Und nun sagt er nicht, dieser mein Sohn war tot. Sagt der Vater nicht. Er sagt, dieser dein Bruder war tot. Das ist ja dein Bruder. Das ist dein altes Fleisch und Blut. Der war tot. Dein Bruder. und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden oder gerettet worden. So, jetzt liest ihr die drei Geschichten. Jetzt will ich versuchen, euch ein paar Fragen zu stellen und ein paar Zusammenhänge zu zeigen, die wunderbar sind. Erstens, wir haben hier eigentlich nicht eine Geschichte von dem verlorenen Sohn, sondern von dem suchenden, geliebten Vater. Wir haben eigentlich keine Geschichte vom verlorenen Schaf, sondern von dem suchenden, liebenden Hirten. Und drittens haben wir keine Geschichte von einem verlorenen Denar oder einem verlorenen Drachmen, sondern eine Geschichte von dem suchenden, leuchtenden, reinigenden Weiter. Wir haben also ein Bild von dem Vater, von dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben ein Bild von Gott und seiner Gesamtfrau, sein Gesamtwirken. Zweitens, das Schaf ist die Bild für die Nationen. Viele Schafe, habe ich noch viele Schafe, das sind die Nationen. Das Weib ist das Bild von Israel und der Sohn ist das Bild der Söhnegemeinde. Wir haben hier die drei Reichsträger Gottes dargestellt. Das sind drei Gleichnisse. Das waren drei Gleichnisse oder auch drei wahre Begebenheiten. Ich glaube nicht, dass ein Gleichnis konstruiert und erfunden ist. Danke sehr. Ich glaube nicht, dass wir es in der Bibel mit Märchen zu tun haben, die erfunden sind, sondern dass es wahre Begebenheiten. Ich glaube, dass diese drei Geschichten sich wirklich zugetragen haben. Der Jesus hat gar nicht nötig, irgendetwas zu erfinden, wo er alles geschaut und alles weiß. Seitdem ich das erkannt habe, ist mir sehr geholfen worden, zu verstehen, dass jeder Bericht der Bibel zunächst eine Tatsache ist, eine reale Tatsache, eine wirkliche Begebenheit. Auch vom reichen Mann in armen Lazarus. Dass die wirkliche Begebenheiten, dass natürlich diese Geschichten auch einen bildlichen Sinn haben, einen persönlich erbaulichen, evangelistischen, lehrhaften, seelsorgerlichen Sinn haben, dass sie eine prophetische Bedeutung haben und eine symbolische auf die letzte und tiefste Schau, von der wir heute Mittag noch reden wollen. Das ist die zweite Sache. Denn jedes Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Jedes Wort Gottes ist nicht eindeutig, sondern vieldeutig. Jedes Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Und jede Deutung ist nicht exklusiv. Das heißt, sie schließt nicht das andere aus. Wenn ich sage, der gute Same ist das Wort Gottes, so ist das richtig. Und wenn ich sage, der gute Same ist Israel, dann ist das auch richtig. Das schließt das nicht aus, sondern ein. Und wenn ich sage, der gute Same, das weiße Körn, das in die Erde sank und starb, dass eine verklärte Welt komme, das ist der Jesus, ist das auch richtig? Jawohl. So schließt die eine Bedeutung die andere nicht aus, sondern ein. Das sehen die meisten Leute nicht. Sagen, nein, so ist das nicht zu verstehen. Das ist nur ein Bild, das darf man nicht so nehmen. Doch, das darf man so nehmen. Denn auch die sogenannten Bilder oder Gleichnisse sind wahre Begebenheiten. Das Wort ist wahr in einem viel tieferen, weiteren Sinne, als man glaubt. Das war also die zweite Frage. Das dritte. Gerettet wurden Mensch, Tier und Metall. Alle drei waren verloren. Der Mensch war verloren, das Tier war verloren, das Metall war verloren. Eine verlorene Schöpfung, eine verlorene Welt. Alles. Und diese drei, die symbolisieren das Weltganze. Mensch, Tier, Stoff. Das war Silber, aber auch das Gold, auch die Edelsteine, auch die Diamanten sind alle verloren. Die Vögel, die alle dem Untergang geweihten Sterben und gehen zu wollen, leben in einer verlorenen Welt, in einem weit gewaltigeren Umfang, als wir glauben. Wir sagen immer Welt, naja, das sind die bösen, sündigen Menschen. Nein! Oh Gott, was? Das ist das gesamte, geschaffene Weltall in seinem wirklichen Zustand. Das müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Ei etwa, das sind zwei Zentren, das Dämonische da unten und das Lichtzentrum. Dann sind da drin sind die Erde und die Sonne und die Monde und die Milliarden von Himmelskörpern in diesem großen Kosmos. Das ist das biblische Bild. Und dieser Kosmos, der schließt alles ein. Aber nicht die Erde schließt alles ein. Hier, und hier bitte ist der liebe Gott eingesperrt als sein eigener Gefangener. So ist das nicht. So ist das nicht. Unhaltbar. Aber der Kosmos, irgendwo Kosmos, in dem Kosmos drin, da ist es ein drinnen sein. In der Erde, da sind auch Dinge drin. Magma und Hitze und Aufenthaltsräume von Verdammten und so weiter. Da sind auch Dinge drin. Aber wir leben auf der Erde. Das nur nebenbei. Ich will das nur andeuten. Bruder Mohl und ich haben uns jahrzehntelang mit diesen Fragen abgegeben. Und sie gründlich erforscht. Ja, mehr möchte ich jetzt nicht sagen im Augenblick. Ich will aber weitergehen. Mensch, hiermit hat alles verloren. Die Schuld dieser drei ist verschieden. Die größte Schuld hat der Mensch. Denn er ist die Krone der Schöpfung und hat göttliche Fähigkeiten. Der ist bewusst in die Sünde gegangen. Zweitens, die Schuld bei ihm. Mensch, hiermit hat alles verloren. Die Schuld dieser drei ist verschieden. Die größte Schuld hat der Mensch. Denn er ist die Krone der Schöpfung und hat göttliche Fähigkeiten. Der ist bewusst in die Sünde gegangen. Zweitens, die Schuld des Schafes ist eine weit geringere, dass es nicht bei der Herde blieb, sondern ist da rausgelaufen und war neugierig und ist da abgefangen, runtergeschmettert und runtergefallen. Das Schaf hat er auch geht, aber eine weit geringere als der Mensch. Die Schuld ist verschieden, aber alle sind verloren. Was hatte denn die Drachme, das Silberstück, was hat denn das für eine Schuld? War das auch Schuld? Was meint ihr? Ja, sagst du. Nein, sagt ein anderer. Schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass das Silberstück eine Schuld hat, denn die Schöpfung ist ohne ihr Wollen in das Verderben geraten. Steht im Auferstehungskapitel. Gegen Römer 8. Aber der Mensch und die Geisterwesen und bis zu gewissem Grad auch die Tierwesen, die sind mit Verschuldung, bis zu gewissem Grad ins Verderben geraten. Meine lieben Freunde, deshalb haben auch Tiere ein Gewissen. Der Hund, der die Wurst gestohlen hat, und auf dem Bett des Herrn lag, wenn man dann sagt, du hast die Wurst gefressen. Und da ist auf mein Bett gelegen, es ist so ganz warm, ich fühle es. Der wird die Ohren hängen und wackelt und fleht um Erbarmen. Habt ihr das noch nicht erlebt? Der hat gewissen. Aber eine Pflanze oder ein Stein oder ein Holz, die haben kein Gewissen. Und trotzdem sind sie alle verloren. Und trotzdem muss das all in allen Beziehungen verklärt und errettet werden. Meine Lieben, was gibt das uns für eine weise Schau? Ich möchte gerade zu sagen, für eine Wucht diese. Ein Durchblick, der von einer Größe und Gewalt ist, den wir auf den ersten Augenblick gar nicht fassen können. Alle drei haben Schuld, aber die Schuld ist verschieden. Die Schuld des Menschen ist sehr groß. Die Schuld des Tieres ist weit geringer. Aber die Schuld des Metalles, man kann da kaum von einer Schuld reden, denn dass der Groschen oder der Lektar oder der Drachme heruntergefallen ist, und ist vielleicht ein Stück Roll, von Herrn Dreck gefallen und wird davon Staub gedeckt. Was kann das für das? Das kann sich ja nicht wehren, das hat ja keine Beine. Und das steht im Gesetz der Schwerkraft und im Gesetz der Kontinuität, im Gesetz der Verharrung und beim Rollen vielleicht rollt und dann war beinahe nach dem Dreck. Aber Schuld ist verschieden. Große Schuld, wenig Schuld, keine Schuld. Aber verloren waren sie alle drei und gefunden wurden sie alle drei. Was gibt das eine Schau, die uns heraushebt aus Ich, wenn wir einmal sehen, wir leben in einer verlorenen, verschuldeten, gequälten Schöpfung, die im Dreck liegt, die in den Dürren hängt, die in der Sklaverei steht, die stellen deine stehenden Geschöpfung. Sie sind alle verloren, aber sie werden alle erregt. Vorgeschattet durch diese drei, Sohn, Schaf und Stille. Jetzt geht ab, jetzt wird es interessant. Was tun denn die drei Lieben, die das tun, um errettet zu werden? Hat der verlorene Sohn etwas getan, damit er beim Vater angenommen und errettet wurde? Hat er was getan? Jawohl, er hat was getan! Heute breitet sich in unseren Kreisen der Gedanke aus, oh, der Mensch kann gar nichts tun, Gott tut alles. Und Gott tut alles, wir brauchen uns gar nichts zu kümmern, gar kein Gewissen zu machen. Der hat ein ganz hoher Herr, ein ganz hoher Art und der Herr hat mir gesagt, weißt du, wenn ich in Ehebruch begehe, dann das war das eben vorbestimmt zur Grundlegung der Welt, was kann ich denn machen? Und der ist ja bezahlt, das muss richtig, da kann ich in der nächsten Stunde kann ich eine Bibelstunde halten. Das ist für die nicht. Bitte? Das ist furchtbar.
Du kennst diesen hohen Herrn auch. Sagt er natürlich nicht wirklich. Ganz hohe, es ist dort, er lässt nicht mehr. Da sagte der Gast, sage ich, nein. Nein, das könnte ich nicht, das ist nicht gut zu leben. Es gibt eine heilige Verantwortung und ein heiliges Mitwirken. Das gibt es. Wenn der Sohn am Treber hoch der Feuer, der sagt, das hat ja alles ganz schlecht, lieber verrecken Sie den zugrunde und so weiter. Ich kann ja ein Faust abschlachten, kann ich das Sack essen und so weiter und wäre nicht heilig hier zum Vater. Ich rede menschlich. Der Vater wäre ihm nicht an den Treber hoch entgegengegangen. Christus hat das aber getan. Der ist in unser Fleisch und Blut, in unser sündliches Fleisch hineingekommen. Das geht viel weiter. Aber sonst menschlich gesprochen, der Sohn hat eine große Schuld, der muss aber was tun. Der ist weggelaufen und deshalb muss er auch wieder nach Hause kommen. Wenn er den Mut gehabt hat zu sündigen, dann soll er auch den Mut haben, seine Sünde zu bekennen und zu sagen, ja, es ist so. Abgesündigt. Wer diese drei Worte noch nicht gesagt hat, die Tränen in den Augen. Ich habe sie so gesagt, am Boden liegen, als es zum Glauben kam. Da kriege ich in einem Pferdestall, das ist jetzt mal 50 Jahre her. Ich habe meine Schuld bekannt, meine Sünde bekannt. Und bin im gleichen Augenblick ein Sünder geworden. Und am nächsten Morgen haben meine Nachbarn, das war ja Gefangenschaft, da lagen wir auf Strohhütten, der eine war ein Berliner Arzt, der andere war ein Bremer, sonst direkt, dass ich sagte, Mensch, Heller, die leuchten und glänzen, ja, was ist denn mit ihnen los? Da sagte ich, ich bin ein Gotteskind geworden. Da sagte ich, so. Das Rücksichtige geworden. Und das stimmt auch. Sein Aufrecht an das Herz meines Gottes und Vaters. Das sind jetzt beinahe 50 Jahre her. Das war nicht so entstanden, wie ich vorgesetzt habe. Meine Freunde. Ja, und habe in diesen 50 Jahren eine Fülle von wunderbaren und gewaltigen Dingen erlebt. Aber davon will ich nicht reden. Ich sage noch einmal, was tut er? Was tut der Mensch? Der Sohn kehrt um. Das Schaf, das da hängt in so einem Zirn. Tut das auch was? Paul meint, dass das was tut. Jawohl, hier seht ihr den erfahrenen Bruder. Das hat geblökt, das hat geschrien. Das hat Mäh gerufen. Und alle Hirte gemerkt, da ist es. Und hat die Füße auseinandergebogen, die Dornen. Und die Nacht gestiegen, hat sich gerissen und Wunden beigebracht. Und hat gepackt und hat herausgezogen mit aller Kraft. Und hat gesagt, du Vieh. Und hat getreten. Was hast du mir für Sorgen gemacht? Nein! Nein! Er hat uns auf die Schulter gelegt und hat Heim getragen mit. Bis heute hat er Heim getragen. Du sagst, der du in den Zürnen der Sünde verstrickt warst, der du von der Stahl auf Jesu ergriffen und herausgehoben wurde, der hat dich auf seine Schulter, auf sein Herz gelegt und hat dich abgedreht, jetzt Heim mit Bedrohung, mit Hilfe. Nein, nicht. Heute. Freude, er tut keine Freude. Das ist frohe Botschaft. Vorne und hinten, wo wir hingucken, frohe Botschaft. Ja, jetzt wird es interessant. Also, was tut der Sohn, der muss umkehren. Das Schaf hat gebrüllt. Was hat der Groschen getan? Hat er auch was getan? Ihr werdet lachen oder denken, naja, doch, der hat auch was getan. Jawohl, der hat zurückgeleuchtet, der hat reflektiert, denn als das Weiße leuchtete, da hat die auch. Staub ein bisschen weggeblasen da oder dort, wo sie dachte, dass der Groschen hingefallen ist. Und da gab dieser Groschen, der aber im Dreck war, sodass das Gepräge zerschmiert, zerdreckt war. Das war ja Kot und Erde. Und der hat ein ganz klein wenig reflektiert, er hat den Glanz des Lichtes zurückgestrahlt, der Groschen. Und da sahen sie was blinken. Und da nahmen sie ihn. Und da reinigte sie ihn. Hat den Staub weggeblasen, hat ihn vielleicht mit warmem Wasser. Waschen und das ist das Sauber, rein sauber gemacht, die Hünde, die Silbermünze, das sind die Schwäbische, die große Silbermünze, und hat sie, dann warten wieder, oder das Zeugnis meiner Jungfrauschaft ist unangetastet, ich sehe als Jungfrau in die Ehe. Was meint ihr, wenn heute in der Schweiz, der frommen Schweiz, nein, ich rede lieber von dem gottlosen Deutschland, von der frommen Schweiz, und unter gottlosen Deutschland, nur die in die Ehe gehen könnten, die noch ihre Jungfrauschaft halt hätten, die Mädchen. Er war bald ausgestorben, sagt hier einer, der auch das Evangelium verkündigt und gut kennt. Ja, unser lieber Bruder Klein, unser lieber Günther. In der Schweiz ist etwas besser, aber viel besser ist auch nicht. selbst in gläubigen Kreisen kommen Dinge vor, die man nicht für möglich halten sollte. Brüder und Schwestern, Satan ist am Werke stärker als wir ahnen und glauben. Auch der Groschen oder der Denar oder der Letzte hat etwas getan. Er hat das Licht, das auf ihn fiel, zurückgestrahlt. Nur mit einem kleinen Schleuchten. Aber das hat genügt, dass sie ihn gesehen hat. Und hat ihn genommen und hat ihn gereinigt und hat das verdreckte Bild wiederhergestellt. Das macht der Heilige Geist. Der leuchtet. Und wo ein Mensch nur sich ein wenig öffnet und ein wenig Dankbarkeit, ein wenig Wahrheit gegen Gott mit sich selber hat, ein klein wenig, da kann der Heilige Geist weiterwirken und das geschmutzte Bild, Gottes Bild in uns, denn wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes, das kann er, der Heilige Geist, wiederherstellen und uns vollenden, Weißgestalt Christi. Wunderbar ist das alles. Wunderbar, es gibt Menschen, die gleichen den verlorenen Sohn, die gehen total in die Sünde. Es gibt Menschen, die gleichen den verlorenen Schaf, die sich stappen hinein in ihrer Dummheit. Die meisten Menschen, die ihre Unschuld verlieren, die tun das nicht aus gieriger Gier. Die Männer, die tun das aus Dummheit. Falsche Mitgefühl. Stellt euch da jetzt einen langen Vorträge halten. Die gleichen den verlorenen Schaf, wenn sie bringt sich nicht der Dienste, da fangen sie an zu jammern in Israel. So ja, als ich große Evangelisationen hatte, hatte ich eine Mitarbeiterin, eine Ärztin, eine feine Ärztin, eine führend in Deutschland bekannte führende Frau, war damals auch an dem Ort, wo ich das finde, und da sagte ich, dass die Mädchen, die Angst haben, ob sie schwanger sind oder ob sie geschlechtskrank sind, weil sie verführt oder vergewaltigt wurden, darf ich sie zu dir schicken? Ja, sagt sie, aber schick sie nur, sie schicken dann wieder suchen. Wir sollen ihnen sagen, wie sie stehen und wie sie es mit ihnen behandeln und wie ihnen helfen. Was war das? Eine wunderbare Hilfe. Ich kann nicht feststellen, ob eine schwanger ist oder geschlechtskrank. Sie hat mich hüten. Ich kann ihn auch nicht helfen, aber die Ärztin konnte das. Die Ärztin hat jetzt ein großes, leitet sie ein großes Krankenhaus, und zwar an den Nilquellen in Ägypten. Hat eine Reihe ägyptischer Ärzte unter sich. Und deutscher Ärzte natürlich auch, und deutsches Personal, ägyptisches Personal, da kommen die Kranken der Umgebung. Und da müssen sie zuerst eine Bibelstunde anhören, morgen, von 9 bis 10. Und dann werden sie behandelt. Und wer sich nicht dem Wort Gottes unterstellen will, der kann nicht behandelt werden. Wenn er es anders macht, da kommen sie nur, wo sie gesund werden, aber vom Wort Gottes nicht hören. Ja, und da sage ich so, hör mal, kannst du da noch lange bleiben jetzt? Und dann nachher, sagst du, ja, ich werde jedenfalls ausgewiesen werden. Aber so lange warte ich eben. Ob da wann sich die politische Welt nachher entwickelt. Ob der Nasser wieder frech wird oder ob der verdebelt wird, das kann man eigentlich gar nicht wissen. Wie der Krieg, der sich jetzt so langsam anbahnt, die Fortsetzung des Krieges Israel, Ägypten und so weiter, das kann man gar nicht wissen. Es ist durchaus möglich, dass Israel noch nicht diese Demütigungen gibt, wenn es dann doch wiederhergestellt wird und die Hure wird, die an allen Wassern sitzt. Und die wird dann runtergeholt und ihr Fleisch wird verbrannt. Und sie wird verzehrt von allen Nationen jetzt wieder ab. Und das ist dann die Judenverfolgung gegen sie. Die Judenverfolgung von Hitler, das war eine ganz harmlose Sache. Im Vergleich zu dem, was Israel bevorsteht. Ihr Lieben, haltet die Augen offen. Ich hätte jetzt gute Lust, eine zweite Schrift zu schreiben. Ich habe ja geschrieben, schon 25 Jahren, was jetzt geschehen ist. Das habe ich geschrieben. Israel, die Weltmächte in der Endzeit. Habe ich das geschrieben. Was jetzt geschehen ist. Jetzt würde ich dann mal schreiben, was jetzt kommt. Das ist nach der Schrift, das ist riesig interessant. Man weiß es nicht genau, aber wir sehen etwa die großen Dinge. Aber ich will mich eilen, um zu Ende zu kommen. Ja, ich bin gleich fertig. Ja, also wir haben gefragt, was tut der Sohn? Der gehört uns. Was tut das Schaf? Es wirkt, schreit, ruft mich an in der Not. Dann will ich mich erregen. Und was tut der Denar? Er reflektiert ein wenig von dem Land und öffnet sich dem Licht und wird dadurch ein Lichtmensch und kommt in die Macht der Gnade und des Heiligen Geistes. Tut jeder etwas. Das wird halt ganz wenig, aber der Mensch sehr viel. Meine Lieben, das müssen wir verstehen. Sonst werden wir nie seelsorgerlich dienen können, wenn wir diese Dinge nicht sehen in ihrem psychologischen Zusammenhang. Das ist wunderbar. Ich staune heute. Das hat mir Gott nicht in den ersten Jahrzehnten meines Glaubenslebens gezeigt. Das beginne ich seit 20, 25 Jahren zu sehen. Ja, weiter. Was tut Gott mit dem Sohn, mit dem Schaf, mit dem Groschen? Der Vater nimmt den Sohn, den verlorenen Sohn, an. Er krönt ihn, er gibt ihm die höchste Stelle. Er erhöht ihn gegen das Gesetz. Denn das Gesetz sagt, der Erstgeborene soll alles erben. Der soll den Siegerring haben. Der soll der Bevorzugte sein. Und der Vater erhöht den Lump, den Letztgeborenen. Den erhöht er über den Ersten. Und deshalb können wir den älteren Sohn auch gut verstehen. Wir können den verstehen. Wir hätten vielleicht ganz ähnlich gehandelt. Ganz ähnlich. Denn euch malt euch das aus. Der Vater tut alles. Und so die Dame, der gute Hirte, der Herr Jesus, der Hund das Schaf, legt auf seine Schultern, trägt heim. Und der Heilige Geist, der leuchtet, gibt er irgendwo, sieht auf ein Mensch. Ein wenig, nur einen Glanz, nur einen Strahl, reflektiert. Und alle Empfundenen nimmt ihn und reinigt. Und erklärt ihn in das Bild, das er verloren hat. Wir haben das Bild Gottes verloren. Sie erklärt ihn hinein. Seht einmal, das gewaltige, schöne, große Wahrheit leuchtet uns da auf. Ich bin gleich am Ende. Eins ist den drei Geschichten gemeinsam. Vieles war verschieden. Der verlorene Zustand von Mensch, Tier und Metall. Die Schuld von Sohn, Schaf und Groschen. Das Tun des Vaters, des Herrn Jesus und des Heiligen Geistes. Das war verschieden. Aber eines war diesen drei Geschichten von dem Finden des Verlorenen gemeinsam. Was war das? Ja, die Freude war gemeinsam. Die Freude. Freut euch. Freut euch. Freut euch, sagt der Vater. Freut euch, sagt der Hirte. Freut euch, sagt der Zweite. Die Freude ist das Gemeinsame für alle Verlorenen. Das ist auch was Wunderbares. Deshalb einer, der als anständiger Mensch errettet wurde, so wie es war, der Groschen, war, da hat er nichts Böses getan und er dann öffnete den Lichte des Evangeliums. Ja, der freut sich. Und er bezieht darauf. Aber der Sohn, der freut sich auch. Und der Vater freut sich. Und die Engel im Himmel freuen sich. Und alle freuen sich. Freude, Freude über Freude. Jesus wehret allem Leide. Wie wunderbar das ist. Gemeinsam ist allem die Freude. Die Sünde des ältesten Sohnes, das war keine moralische Sünde. Der hat nicht gestohlen und hat nicht gemordet. Das war kein Ehebrecher, das war ein anständiger Mensch. Aber die Sünde des ältesten Sohnes bestand darin, dass er sich nicht freuen konnte. So, jetzt frage ich euch, wenn du dich nicht freuen kannst über deinen Heiland, wenn du dich nicht freuen kannst über deinen Bruder, der ein Lump war, ist auf der Kerl, der hat im Gefängnis gesessen. Und der soll jetzt neben mir sitzen, auf der Bank, neben mir auf dem Stuhl. Jawohl, jawohl, der. Gib Acht, dass Gott, wenn es darauf ankommt, an seinem Gericht, den nicht dir vorzieht. Wir Pharisäer, ich sage nicht ihr Pharisäer, ich sage wir Pharisäer. Und schließen Sie ein. Die Sünde des ältesten Sohnes war die, dass er sich freuen konnte. Und nun, die Viertel nach 10 Uhr. Und vielleicht, Walter, hast du noch nicht lieb. Heute Nachmittag mache ich weiter. Der verlorene Sohn. Und ne? Verlorene 10 Stämme, Welt ging verloren. Menschheit, Engelwelt, Geisterwelt und so weiter. Bodenrein, verdammte, der ist der verlorene Sohn. Darüber sprechen wir heute wieder. Aber da wird uns der Blick weit in unser Herz groß. Und dazu lade ich euch alle herzlich ein.